noch zusammen lesen. Ist auch ein Weihnachtstext. Ich meine, er ist noch nie hier wirklich zu Wort gekommen in dieser Gemeinde. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass wir da schon mal drüber gepredigt haben. Vielleicht ein guter Grund, auch den mal zu lesen. Aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 2, ist recht viel Text. Und ich habe ihn nach der Übersetzung, nach der Schlachter-Übersetzung hier mal. Das ist so ein bisschen sperrige, nicht ganz moderne. Und das handelt kurz nachdem Jesus geboren ist. Er ist 8 Tage alt. Und ich lese den Text mal. Das sind 4 Folien, also relativ viel Text. Aber ich denke, wir halten das durch. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist: ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, also die Mutter des Kindes, und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Assa. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Ja, soweit erstmal der Text, relativ lang, im Lukas-Evangelium nachzulesen. Ich finde es ja irgendwie immer recht wertvoll. Ich finde, wenn man ein Christ ist, dann sollte man sich ja irgendwie eigentlich auch für alles interessieren, was Christus betrifft. Und auch gerade die biblischen Berichte, die für meinen Geschmack manchmal auch ruhig etwas ausführlicher sein könnten. Gerade so gibt es kaum Text, irgendwie, die die Kindheit von Jesus betreffen. Und einer dieser Texte ist das. 8 Tage ist Jesus alt, da wird er beschnitten. Und 40 Tage nach der Geburt ist so eine Zeit rum. Dann konnten auch die Frauen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hatten, auch wieder in den Tempel gehen. Wir halten das anders. Also Andrea und Stine, die könnten also auch, also die sind nicht aus diesem Grunde heute nicht im Gottesdienst, sondern weil wir gesagt hätten, nee, warte erstmal 40 Tage, dann sonst finden wir das irgendwie fies. Aber damals war das so. Und so gesehen, der kleine Jesus, 40 Tage alt, und sie kommen in den Tempel und bringen ein Opfer dar. Ich hatte das schon mal so erklärt, irgendwie, es waren so 2 Sachen in einem. Einmal war so diese 40-Tage-Frist, warum. Und dann war das auch so, dass man da ein Opfer dargebracht hat. Und gleichzeitig halt auch noch für den Erstgeborenen, den sollte man Gott weihen. Das sollte so eine Erinnerung sein, wie Gott damals die erstgeborenen Kinder der Israeliten verschont hat in Ägypten. Und auch ein Zeichen, hey, die ersten Kinder, das soll euch daran erinnern und die sollt ihr mir geben. Und so gehen sie auf jeden Fall in diesen Tempel und sie bringen das Opfer der Armen. Die Leute, die reich waren, die mussten etwas höheres Opfer bringen. Die mussten dann schon ein Lamm da auch anschleppen. Aber wenn ich so viel Kohle hatte, da waren auch zwei Tauben auch okay. Und ja, Josef, Maria und der kleine Jesus kommen da an, sind arme Leute. Die Weisen aus dem Morgenland, die waren noch nicht da. Nachdem die da waren, waren sie plötzlich richtig reich. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie noch echt arme Leute. Und sie kommen dann in den Tempel und eigentlich ist so nichts besonders Auffälliges an ihnen. Auf jeden Fall wird das nicht beschrieben. Und sie gehen da durch und es wird auch nicht beschrieben, dass irgendwelche Priester auf sie aufmerksam geworden sind. Aber dieser Simeon wird auf die beiden aufmerksam. Und dahinter noch die Hanna. Und bei den beiden ist ein bisschen auffällig, über die Hanna wird total viel beschrieben, über ihr Leben so kurz, wer der Vater war und wie alt sie war. Und sie war eine Prophetin, das war auch schon so eine, auch eine Bezeichnung. Sie wurde als auch über ihre Berufung auch dort erwähnt. Ja, man erfährt ganz viel über Hanna, aber eigentlich nicht groß, was sie so erzählt. Und über Simeon erfährt man eigentlich so gut wie nichts, aber hört sehr, sehr viel, was er so sagt. Über Simeon werden so drei Dinge gesagt, die ich erstmal extrem cool finde. Erstmal wird gesagt, dass er ein Gerechter war. Und gerecht meint eigentlich so die Beziehung, die wir untereinander pflegen. Dass er einen gerechten Umgang hatte mit seinen Leuten, mit denen er so zu tun hatte. Und dass er gottesfürchtig war. Gottesfürchtig ist ein Verb, das spricht normalerweise kein Mensch, außer vielleicht Christen. Ich nehme es trotzdem mal, es ist so das Gegenteil von das Gegenteil von Gottesfurcht ist vielleicht die Heidenangst. Ja, also es hat eher etwas, dass man mit einem großen Respekt vor Gott lebt, der einem sozusagen so eine Heidenangst quasi, also das Gegenteil davon austreibt, dass man irgendwie die anderen Dinge, die so einem passieren können im Leben, auch an allerhand negativen Dingen, dass einem die nicht mehr so eine Angst einjagen, weil man irgendwo einen großen, tiefen Respekt in seinem Herzen vor Gott hat. Das ist das Erste, was genannt wird. Er war ein Gerechter und er war gottesfürchtig. Das Zweite, was genannt wird, ist, dass er wartete auf den Trost Israels. Im Alten Testament wird das also auf allen möglichen Seiten angekündigt, dass da einer kommt und wo der geboren wird und alles Mögliche über die Geburt von Jesus, der Gesalbte, der Messias, wird irgendwann kommen. Und er war wirklich einer der Leute, die darauf gewartet haben. Und jetzt kann man ja warten oder halt auch jemanden erwarten. Ich mag das jetzt vielleicht so ein bisschen wie Haarspalterei vorkommen. Aber ich glaube, dass es einen Unterschied gibt. Es gibt Warten, kann etwas sehr, sehr Passives sein. So möchte ich das jetzt einfach mal so darstellen. Und jemanden zu erwarten, ist etwas Aktives. Ihr alle kennt sicher das geistliche Lied von Ernie und Bert. Und vielmehr von Ernie und Krümelmonster. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Und die nächste Strophe, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Musik bestellt, die besten Musikanten von der Welt. Und so ist Ernie, er sagt, wenn ich dich erwartet hätte, dann hätte ich Kuchen da, dann hätte ich die Musikanten bestellt von der Welt. Und dann hätte ich all das gemacht, aber weil er halt das Krümelmonster nicht erwartet hat, hat er das alles nicht getan. Jetzt übertragen auf so eine geistliche Botschaft, es ist ein Unterschied, ob man sagt, ja, wir warten auch auf den Herrn. Oder ob man den Herrn wirklich erwartet, also dass er auch wirklich kommt. Man kann ja warten, ja, mal gucken, vielleicht kommt er ja. Höchstwahrscheinlich nicht, weil er ist ja noch nie gekommen. Und wir hatten das letztens auch schon mal im Gottesdienst, dass so immer, wenn Leute sagen, so der Herr erwartet, dann kann das auch mit so einer apokalyptischen Botschaft versehen sein. Und jemand sagt auch hinterher, da wird ja viel Geldmacherei mitgemacht und irgendwie so eine, ach, ist doch eh alles egal, der Herr kommt wieder und dann ist der Käse gegessen. Und er hat da so ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass man doch lieber noch mal einen Apfelbaum pflanzt, selbst wenn morgen die Welt untergeht oder aufgeht. Ich glaube, dass dieses Warten und Erwarten so auch vielleicht so ein Unterschied sein kann. Die Leute, die sagen, okay, ich erwarte den Herrn, die gehen heute Nachmittag noch hin und sagen, okay, dann ich pflanze ja so einen Apfelbaum. und so notwendig ein Nachbargrundstück vielleicht ausgraben muss, um den bei mir wieder einzupflanzen. Aber dann kann ich sagen, ich habe den Apfelbaum, ich habe ihn gepflanzt. Yes. So, ne? Oder ich habe mich mit dem versöhnt. Ich habe mich noch mit XY ausgesprochen, mit dem ich den Konflikt immer schon mal ansprechen wollte. Ich habe mich bei den Leuten entschuldigt, bei denen ich mich, wo ich immer schon wusste, ich muss da mal hingehen, um mich zu entschuldigen. Ich bin bei den Leuten vorbeigefahren, bei denen ich mich eigentlich schon längst mal hätte bedanken sollen und das auch getan habe. Um dann nicht zu sagen, Herr, hätte ich dich heute erwartet, dann hätte ich mich natürlich auch gestern noch entschuldigt. Dann hätte ich mich bedankt. Dann hätte ich den Apfelbaum gepflanzt. Dann wäre ich doch viel, dann hätte ich ganz anders gelebt. Dann hätte ich auch Kuchen da. Ich hätte Musik bestellt. Ich hätte all die Dinge getan. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oder ob jemand sagt, ich habe es erwartet. Und deswegen hat mich das eher im positiven Sinne in Aktion gebracht. Ich glaube, dass das einen Unterschied machen kann. Natürlich kann man ja sagen, gut, der Herr sagt, er kommt wieder. Auch im Neuen Testament steht das immer wieder. Es wird ein Comeback geben von dem Herrn. Und er wird kommen mit Herrlichkeit. Und der Punkt ist natürlich der, dass man natürlich sagt, dass man kann das nicht vorhersehen. Man weiß nicht wann. Jesus sagt, ich werde irgendwann kommen, dann werdet ihr es eigentlich gar nicht mit mir rechnen. Und das wird irgendwo gar nicht von vornherein klar sein. So gesehen hat es mich auch nicht verblüfft, dass im Jahre 2000 der Herr nicht wiedergekommen ist, weil alle möglichen Leute haben gesagt, das Jahr 2000, das müsste die Silvesternacht sein. Und da habe ich schon gedacht, dass der Herr sagt, nee, so nicht. auch als der Maya-Kalender irgendwie ausgelaufen ist und aus dem Sortiment genommen wurde, da haben ja auch viele gedacht, jetzt müsste doch irgendwas passieren. Denn auch Gott sagt, nö, jetzt, ne? In der Bibel steht, wenn es viele Leute nicht erwarten werden. Es gab immer wieder Christen, die das versucht haben zu berechnen. Es gab auch Christen, die immer wieder auch sehr damit gerechnet haben, dass der Herr zu ihrer Lebzeit wiederkommt. Und die haben das, oder die, die jetzt schon verstorben sind, die haben das so nicht erlebt. Und ich weiß ja auch nicht, ob wir das erleben werden zu unserer Lebzeit. Wenn man jetzt von der Wahrscheinlichkeit her nachrechnet, ist es sozusagen, alle, die vor uns waren, wir sind am nächsten dran. Also keiner war so dicht davor wie wir, zeitlich. Jetzt sagst du vielleicht auch, es ist ein Totschlagargument. Und es gibt ja vielleicht auch viel Murks, wenn so Leute so apokalyptisch sind und so weiter unterwegs sind, dass das irgendwie so auch da einige Schräge dabei ist. Ja, okay. Und trotzdem, die Bibel, glaube ich, ist nicht kaputt, sondern hat recht, dass sie immer wieder sagt, ihr solltet das erwarten. Und ihr solltet nicht so leben nach dem Motto, dass wenn der Herr dann wirklich kommt, dass ihr sagt, oh, hätte ich dich erwartet. Dann wäre alles anders gewesen. Dann ich hätte erst die richtigen Sachen gemacht und hinterher das so Nebensächliche. Und ich glaube, Simeon war so einer. Vielleicht hat er mitbekommen seinerzeit, dass irgendwie schon ein paar Wochen vorher oder Monate vorher, da waren schon so einige echt skurrile Situationen in Jerusalem, in seiner Stadt. Da war nämlich ein gewisser Zacharias, der war im Tempel, hat Gottesdienst gemacht und kam plötzlich aus dem Heiligtum raus und konnte nicht mehr sprechen. Alle sagten, oh, der hat irgendwas erlebt. Der konnte auch vorher reden, ist jetzt so der Hauptverantwortliche für den Gottesdienst und er kann plötzlich nicht mehr reden. Vielleicht hat Simeon schon gedacht, oh, hier ist was im Busch, jetzt kommt er. Und drei Dinge werden auch noch über ihn berichtet. Es wird gesagt, er war vom Heiligen Geist erfüllt. Auch eine Sache, die ich auch jedem von uns ans Herz legen kann. Strecke ich danach aus, sei vom Heiligen Geist erfüllt. Er hat eine Zusage vom Heiligen Geist bekommen. Er würde nicht sterben werden, bevor er den Gerechten sehen werde, den Messias sehen wird. Und drittens, und ohne diese dritte Komponente hätte er Jesus nicht gesehen. Obwohl er vom Heiligen Geist erfüllt war, obwohl er diese Prophetie hatte, hatte er auch noch das Drängen des Heiligen Geistes, geh jetzt in den Tempel. Jetzt, heute, nicht morgen, nicht gestern, jetzt. Und dieses auf das Drängen des Heiligen Geistes ist er dahin gegangen, sonst hätten die sich verpasst. Auch das finde ich eine total gute Sache, auch das möchte ich irgendwie jedem empfehlen, das kann man sich von Simeon abgucken, dass man so ein Drängen vom Heiligen Geist, wenn man das spürt, dass man es einfach mal tut. Jetzt war ja Simeon ein Rentner, er war auch schon relativ alt und er wird ja auch Zeit gehabt haben, höchstwahrscheinlich. Vielleicht war er irgendwo bei Kaffee, Kuchen, irgendwie bei irgendwelchen Bekannten Und dann so dieses, vielleicht war es auch eine gewisse Überwindung, man weiß es nicht, gehe jetzt in den Tempel. Für ihn in den Tempel zu gehen, wäre auch nichts Ungewöhnliches, da ist er häufiger hingegangen. Und so wird es immer mal wieder auch Situationen geben bei dir und mir, wo Gott sagt, mach jetzt das. Und das war ja sogar noch nicht mal so, geh in den Tempel, ist ja jetzt nicht irgendwie so die totale Herausforderung, wie, keine Ahnung, mach irgendwie was total Verrücktes. Sondern eigentlich war die Hemmschwelle relativ niedrig. Und gerade dann, wenn Gott uns so ein, und dieses Reden des Heiligen Geistes, ich habe im Vorfeld mal überlegt, dass man es vielleicht beschreiben kann, so wie eine Mischung, das liegt so zwischen Denken und Fühlen. So dazwischen. So kommt mir das auf jeden Fall vor. Man kann es auch anders beschreiben. Zwischen Denken und Fühlen, mach das mal. Und gerade wenn es einfach noch so unspektakulär vorkommt, dann lässt sich das auch so gut überhören. Aber es wäre halt auch, es ist halt so super. Er hat einen seiner größten Punkte in seinem Leben. Er kommt danach zu dem Schluss und sagt, oh, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe das Heil gesehen. Vielleicht hat er auch noch nicht mal ein Baby erwartet. Vielleicht einen erwachsenen Mann höchstwahrscheinlich. Aber er hat so gemerkt, das ist der Christus. Und er hat sogar auch noch das, was er über Jesus sagt, er sagt sogar noch, das wird das Heil sein für die ganze Welt. Und damals muss man sagen, dass im Tempel die Pharisäerpartei irgendwie ziemlich stark geprägt hat und die haben eigentlich ziemlich nationalistisch gepredigt, haben halt gesagt, Israel first. So, alles Jüdische müssen wir bewahren, wir sollen jüdisch leben und so weiter. Und das war so total wichtig, obwohl ja auch immer im Alten Testament immer schon wieder steht, der Messias ist eigentlich auch für alle Völker da und das, alle Länder werden gesegnet werden. Hat ja so ein bisschen gegen den Zeitgeist irgendwie auch das schon so gesagt, obwohl das damals nicht so gerade in war. Ja, er segnet dann noch die Maria und den Josef und den kleinen Jesus, nimmt ihn auf den Arm. Weiß ich aber, also er fängt einen Lobpreis an, er singt, können wir gleich auch machen. Ich finde es total cool. Und dann sagt er auch noch was ist auch so ein bisschen perplex macht einen das vielleicht. So wie als würde er so in die heitere Stimmung, gerade neugeborenes Kind, auch gesund und juhu und er lobt. Und dann sich die Mutter nochmal beiseite zu nehmen. Übrigens, der wird ganz große Probleme machen. Ja, manchmal wird so gesagt, Prophetie ist immer positiv. Ich habe da mal drüber nachgedacht. Irgendwie ist der, ich weiß nicht, wer diesen Satz mal hat aufkommen lassen. Das ist in der Bibel überhaupt nicht haltbar. Das gibt es an allen Ecken und Enden, dass das sowohl positiv wie auch negativ sein kann. Oder negativ klingt so vielleicht auch vorbereitend. Manchmal ist ja auch, wenn man weiß, wird nicht alles easy, ist ja auch positiv, wenn man sowas weiß. Aber er gibt hier sowas weiter und liegt damit auch relativ richtig. Er sagt hier, er wird ein Zeichen setzen, dem wird ganz, ganz häufig, diesem Mann wird total häufig widersprochen werden. In der Vorbereitung fand ich es ganz witzig, als Paulus in Rom ist, auf der letzten Seite der Apostelgeschichte, da trifft er sich mit den führenden Juden in Rom. Und er darf das Haus nicht mehr verlassen, weil er unter Hausarrest steht. Und die kommen also zu ihm und sagen, okay, wir kennen dich nicht, wir haben auch nichts Schlechtes über dich gehört, aber du gehörst doch zu dieser Sekte, dem man überall an allen Enden der Welt widerspricht. Er so, ja, genau, so einer bin ich. Und Simeon hat das schon vorausgesagt, diesem Jesus wird unglaublich oft widersprochen werden und dir, Maria, wird auch ein Schwert durch die Seele gehen. Du wirst noch oft, ja, es wird irgendwie auch echt bitter werden. Dann kommt noch die Hanna dazu und die Hanna ist so, über die wird eigentlich gar nicht, die kommt irgendwie mit dazu, das war die Prophetin, Hanna, auch namentlich bekannt, sogar der Vater war bekannt, 84 Jahre, ist ja schon vor unserer Zeit noch schon ein Alter, aber damals sind die Menschen gar nicht so alt geworden, da war das schon auch ein bisschen außergewöhnlich und die kommt auch mit dazu, macht noch mit Lobpreis. Und redet hinterher, fängt auch noch an zu predigen zu all den anderen Leuten. Da gab es vielleicht so irgendwie eine Clique, die auch irgendwie damit wirklich gerechnet haben, dass der Herr kommt, dass der Messias kommt. Und hat gesagt, hier, das ist er, der kleine Köppel. Das ist der König der Welt. Das ist der Trost Israels. Und bei der Hanna wollte ich auch noch was sagen. Ich finde etwas auch an ihr sehr, sehr cool, sehr vorbildhaft, was ich so mal nochmal in den Mittelpunkt stellen möchte. Da steht, sie dient dem Herrn mit Beten und Fasten, Tag und Nacht. Und ich glaube, dass das auch eine Vision auch für uns sein kann, für unseren Lebensabend. Es kommt die Zeit, da kann man nicht mehr die Tische schleppen. Für einige von euch mit Rückenproblemen hat diese Zeit jetzt schon begonnen. Weil diese Tische, ihr könnt sie gleich mal hochheben, die Stehtische, sie sind bestialisch schwer. Es kommt die Zeit, da kann man irgendwie manches nicht mehr tun. Da kann man vielleicht nicht mehr Musik machen. Da ist man vielleicht auch als Prediger nicht mehr gefragt, weil man einfach irgendwie nicht mehr, sind irgendwelche Zeiten vorbei. Und es gibt auch Zeiten, da ist irgendwie Beten und Fasten das, was noch unsere Aufgabe ist. Eine meiner persönlichen Glaubensheldinnen ist Corrie ten Boom. Wer sie nicht kennt, ich möchte gerne mal so ein bisschen was so aus ein paar Eckpunkte ihres Lebens skizzieren. Sie ist eine Holländerin aus einer Uhrmacherfamilie, die sich in der Zeit des Zweiten Weltkrieges für den holländischen Widerstand gegen die Nazis eingesetzt hat. Ihre Familie hat Juden im Haus versteckt, das Haus umgebaut und dort Verstecke eingebaut, damit die Gestapo die nicht finden konnte. Hat den Widerstand unterstützt und das ging auch lange gut. Aber irgendwann ist die Familie halt doch verhaftet worden, ist das aufgeflogen und sie sind alle ins KZ gekommen. Ihr Vater ist dort gestorben, ihr Bruder, ihre Schwester und sie hat da in Ravensbrück schlimme Zeiten durchgemacht. Sie wurde befreit, hat in der Zeit im KZ ganz vielen Leuten von Jesus erzählt. Mit ihrer Schwester zusammen haben sie Bibelstunden in den Baracken gemacht durch eine Bibel, die sie reingeschmuggelt hatten. Und sie hat Gott immer wieder gefragt, Gott, war es das jetzt? Und Gott hat ihm gesagt, nein. Noch während sie im KZ war, hat sie eine Vision bekommen, dass sie ein Reha-Zentrum für Nazi-Geschädigte aufbauen soll in Holland. Und sie hat das getan. Und dann hat sie Gott wieder gefragt, Gott, war es das? Und er hat gesagt, nein. Ihr Leben wurde verfilmt. In einem Kinofilm, auch in einem Zeichentrickfilm. Sie wurde zum Ritter in Holland geschlagen. Sie ist irgendwie vom Land Israel. Hatte auch einen besonderen Titel bekommen. Ihr Haus ist mittlerweile ein Museum in Holland. 800 Juden hat sie retten können durch ihren Einsatz und ganz viele Leute im Widerstand. Hat über 22 Bücher geschrieben. Ist in 60 Ländern auf der Welt unterwegs gewesen, hat über Vergebung gepredigt, weil das so das Thema ihres Lebens war. Und hat Gott immer wieder gefragt, war es das jetzt? Und Gott hat gesagt, nein. Und sie hat nochmal 22 Bücher geschrieben. Und hat gefragt, Gott, war es das jetzt? Nein, und sie wurde ja immer älter dabei. Und irgendwann ist sie bettlägerig geworden, hat Schlaganfälle bekommen. Und das hat dazu geführt, dass sie nicht mehr reden konnte. Und dass sie irgendwann sich nicht mehr bewegen konnte. Und sie hat in einem kleinen Zimmer gelegen, hatte so ihre Sekretärin noch dabei, die sie auch gepflegt haben. Und irgendwann kam einer auf den Trichter und hat angefangen und hat gefragt, ob er ein Foto von sich aufhängen könnte in ihrem Schlafzimmer. Und hat gefragt, ob sie noch beten könnte für ihn. Und sie hat gesagt, ja, das würde sie gerne tun. Und dann kamen mehr Bilder dazu. Und das ganze Schlafzimmer war voll mit dicht gedrängten Bildern. Und sie hat für diese Leute konstant gebetet. Konnte immer mal ab und zu noch so ein paar Wörter, konnte sie irgendwann wieder sagen, ja, nein. Aber irgendwie meistens war das, und konnte sich so mit Augenzwinkern mit ihren Pflegerinnen noch unterhalten. Das eine oder andere, was irgendwie ganz auch kurios ist, dass sie nicht mehr reden konnte, aber ab und zu singen konnte. Und zwar die christlichen Lieder, die sie als junge Frau gelernt hatte. Da konnte sie plötzlich wieder mitsingen. Das Reden ging nicht mehr. Habe ich auch gedacht, das ist eigentlich auch total super, wenn du mal in so einer Situation bist, hochbetagt, viele Dinge nicht mehr gehen, wenn du dann irgendwie auch noch echt ein paar schöne Lieder mitsingen kannst und jetzt nicht Wolfgang Petri. Oder irgendwelche, ja, die Lieder, die dir dann einfallen, wo du denkst, warum kenne ich die? Ich habe nie eine Herbert Grönemeyer-Platte gehabt, aber das sind die Lieder, die mir einfallen. Ja, und man liegt dann da irgendwie und alle denken sich, warum der singt der jetzt? Gib den Kindern das Kommando. Nein, es ist gut, wenn man irgendwie gute geistliche Lieder hat und die gingen dann plötzlich auch wieder zu singen. Und sie hat auf jeden Fall diese letzten Jahre mit Beten verbracht. Fasten glaube ich nicht, weil er eh schon irgendwie auch sehr, sehr schwach war vom Gesundheitszustand. Und worauf ich hinaus will, eine der Pflegerinnen hat, soll sie gefragt haben, oder sich mit ihr halt auch noch auf diesem Weg unterhalten haben. Und sie hat gesagt, das waren diese 5 Jahre im Bett, waren die besten Jahre ihres Lebens. Puh, das hat mich immer schon total gepackt. Und ich denke, das ist so, ja, die 22 Bücher und da um die Welt reisen, 60 Länder und 30 Jahre predigen und total Einfluss haben und dein Geburtshaus wird zum Museum, bla bla bla, und du sagst, das waren eigentlich die besten Jahre. Dann denke ich mir, das ist doch auch cool. Und vielleicht war sie auch so eine, die halt dann vieles nicht mehr konnte, aber sie konnte noch fasten und beten. Und ich glaube, dass das so eine Sache ist, das können wir uns doch auch vornehmen. Das könnte doch auch was sein, dass man nicht sagt, ich bin jetzt alt, jetzt ist der Käse gegessen, jetzt hänge ich nur noch rum, sondern, jawohl, dann mache ich das, was ich kann. Und auch eine gute Alternative für uns sein. Ja, und so ist das heute so ein bisschen so, auch so ein bisschen so eine kleine Weihnachtspredigt. Ihr könnt jetzt schon mal als Band auch nach vorne kommen. Dass wir noch ein bisschen Lobpreis machen. Und ich glaube, dass, keine Ahnung, was ist so, vielleicht nimmst du einfach das raus, so, was dich angesprochen hat. Mal gucken, vielleicht kommt der Herr nächste Woche wieder. Dann wäre es toll, wenn du vielleicht wenigstens ein paar Dinge von denen, die du eigentlich immer schon mal erledigen wolltest, erledigt hättest. Weil du versuchst, ein Lebensziel zu machen, wo du denkst, ja, ich erwarte ihn. Mal gucken, aber, also, ja, wir wissen nicht, vielleicht werden wir auch alle total alt. Das kann ja sein. Aber vielleicht werden wir auch alle nicht mehr groß alt und nächste Woche ist der Käse schon gegessen. Und dann wäre es gut, wenn wir nicht so viel Konjunktiv reden müssten, sondern irgendwie auch gesagt haben, jawohl, ich habe dich erwartet und ich habe auch Musik bestellt. Tolle Überleitung, oder? Die besten Musikanten von der Welt. Und ja, das gemacht haben. Und falls der Herr ja, nächste Woche wiederkommt und du vielleicht jetzt nicht so der Riesenanbeter, der Lobpreiser, der Sänger warst, dann ist heute noch eine gute Chance zu sagen, jawohl, aber da habe ich mal einfach so gesungen und so den Herrn angebetet, wie Simeon, wie Hannah und vielleicht auch so, als gäbe es keinen Morgen. Ich glaube, dass das manchmal auch echt auch erlaubt ist und auch mal auch wirklich völlig auch mal, das muss auch manche Lieder im Lobpreis, müssen doch nicht mal logisch sein. Die Texte müssen manchmal noch nicht mal richtig sein, in dem Sinne von falsch und richtig, sondern einfach, es kann mal einfach so sein, dass man einfach mal, wir tun jetzt mal einfach so, als wären irgendwie die Probleme am Arbeitsplatz nicht da. Wir können ja in einer halben Stunde wieder darüber nachdenken, sondern gucken wir einfach auf Christus. Ich finde es einen coolen Text und eine coole, hoffnungsvolle Sache, dass es halt auch für uns auf jeden Fall noch was zu tun gibt, egal ob wir jetzt steinalt werden oder ob morgen schon irgendwie alles, ja, der Herr schon wieder gekommen ist.